Radio 3. Lebenswelten.
Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen zutiefst Rituale brauchen, denn sie geben dem Komplexen des Lebens eine Struktur, auch eine gewisse Einfachheit. Und ich liebe das, diese Rituale anzuleiten, damit auch einen Raum zu eröffnen, solche wichtigen Erfahrungen und Erkenntnisse zu machen.
Pilgern, es ist kein Spaziergang, es ist ein Weg mit sich, zu sich, in der Gemeinschaft und geprägt mit Inhalt, mit Ritualen.
Quellen der Kraft, Rituale haben, von Irene Denzer-Vanotti.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shalom
Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Yon.
Das ist ein Lied, wo der Shabbat begrüßt wird. Die Shabbat-Engel, kommt zu mir, Shabbat-Engel, ihr seid willkommen, Shabbat-Engel, segnet mich, die Shabbat-Engel oder Friedensengel und reist weiter in Frieden.
Ein Freitagabend bei Raffi und Katrin Rothenberg in ihrer Wohnung in Köln. Das bunte Zuhause einer kinderreichen Familie, auch wenn die Kinder schon erwachsen sind. Raffi Rothenberg stammt aus Israel, hat aber sein ganzes Erwachsenenleben in Deutschland, in Köln verbracht und leitet die liberale jüdische Gemeinde der Stadt. Bis eben war er online am Schabbat-Gottesdienst beteiligt. Und jetzt sitzen seine Frau und er um den Tisch, wie jeden Freitag. Raffi trägt seine Kippa.
Das Schabbatessen ist bei uns ein Ritual und ich finde, dass das auch sehr zum Familienzusammenhalt führt, dass man weiß, da gibt es einen Jour fix. Zum Beispiel, als meine Kinder klein waren oder Jugendlichen waren, da habe ich gerade vor ein paar Monaten gehört von Freunden, von meinem ältesten Sohn, dass es für die klar war, dass am Freitagabend ist David nicht available. Die haben ihre Aktivitäten drumherum geplant.
Es ist der Vorabend des Schabbat, des freien Tages im Judentum, eine der Errungenschaften, die die Menschheit der jüdischen Religion verdankt. Die Ruhe am siebten Tag. Was später im Christentum der Sonntag wurde und sich in der westlichen Welt durchgesetzt hat, ist im Judentum der Samstag. Und er beginnt mit einem feierlichen Mahl am Abend zuvor. Baba Ganoush, die Auberginencreme mit Sesampaste, ist in einem Schälchen angerichtet. Zwei schmale Kerzen brennen.
Die Schabbatkerzen werden meistens von den Frauen gezündet und so den Segen, den macht dann der Mann.
Das hat eine lange Tradition. Im orthodoxen Judentum dürfen die Menschen am Schabbat keine Arbeit verrichten, nicht einmal Licht anzünden. Daher sollen die beiden Kerzen vom Vorabend leuchten, den ganzen nächsten Tag über. Liberale Jüdinnen und Juden wie die Rothenbergs wandeln das etwas ab, verzichten nicht auf alle Aktivitäten am Samstag, erhalten aber einen Kern des Rituals. Das Zeichen, zu einer größeren Gemeinschaft zu gehören, verbunden zu sein. In ihrem Fall mit Jüdinnen und Juden der jahrtausendealten Geschichte und mehr noch, dem liberalen Judentum der Gegenwart.
Jetzt kommt der Segensspruch auf dem Wein. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amen. Amen. Jetzt machen wir den Segensspruch auf dem Brot. Baruch atah Adonai Elohim Melech HaOlam, Hamotzi Lechem Min HaAretz.
Amen.
Man hat meistens zwei Stück Brot, nicht nur ein Stück Brot, als Zeichen, dass in der Wüste hat Gott am Schabbat die doppelte Portion Manna gegeben und deshalb auch diese zwei Brote.
Katrin Rothenberg-Elder hat die Chalot, die beiden Hefezöpfe, für diesen Abend gebacken. Rituale, nicht nur jüdische, werden weitergegeben, in der Familie oder in anderen Gemeinschaften.
Ich habe vor ein paar Wochen mit meiner nicht sehr glaubenden Enkelin, hat sie auch die Hände drüber gehalten und die Kerzen mit mir gezündet. Und das war schon ein extrem rührender Moment. Es geht darum, etwas weiterzugeben von Generation zu Generation, was ein Teil der Liturgie im Judentum ist. Es wird dezidiert gesagt und es hat eine sehr große Schönheit, das weiterzugeben.
Katrin Rothenberg-Elder ist zum Judentum übergetreten, als sie Raffi Rothenberg geheiratet hat. Dass für etliche Rituale strikte Regeln zu befolgen sind, kannte sie schon von ihren streng gläubigen christlichen Großeltern. Der Sonntag war für sie heilig. Jetzt in einem aktiven Leben als Psychologin und Künstlerin schätzt sie den Wert des weitgehend arbeitsfreien Schabbat. Manchmal begeht sie ihn am Sonntag. Die Haltung zählt.
Bei diesem Schabbatritual geht es vor allen Dingen darum, das Leben zu heiligen und sich zu heiligen. Ich achte den siebten Tag insofern, dass ich dann am Samstagabend anfange, keine E-Mails zu lesen, keine Arbeit zu tun. Also ich würde weder künstlerisch noch bereite ich Vorlesungen vor. Aber das Leben zu feiern, es zu verlangsamen, eine Möglichkeit zur Begegnung zu geben, aber auch leichter Nein sagen zu können, zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Das finde ich eine wirkliche einzuübenswerte Errungenschaft.
Auch die anderen Religionen haben Rituale, die ein ganzes Leben begleiten können, wie Pfarrer Thomas Braunstein erlebt hat.
Abends, bevor ich schlafen gehe, hatten mir meine Mutter früher immer und mein Vater oder meine Oma mit Weihwasser ein Kreuzchen auf die Stirn gezeichnet. Ich mache jeden Abend noch bei mir selber jetzt mit dem Daumen, bevor ich einschlafe, ein Kreuz auf die Stirn und vorher geht es nicht schlafen, schlicht und ergreifend.
Die Rituale der Religionen haben sich in den vergangenen Jahren unterschiedlich, sogar gegensätzlich entwickelt. Christliche Feste sind fast nur noch weltliche Familienfeiern, um Geschenke auszutauschen. Feierlichkeiten des Islam dagegen sind offenbar bedeutender geworden. Der Fastenmonat Ramadan wird weltweit begangen. Die 5 Gebete am Tag führen viele Muslime sichtbar aus. Solche Haltestellen im Leben brauchen aber alle Menschen, findet Helge Burggrabe. Er leitet Rituale des Christentums und freie Begegnungen mit seiner Musik.
Wenn die religiösen Rituale sich zurückziehen oder nicht mehr relevant sind für bestimmte Menschen, dann entsteht ein Vakuum und in dieses Vakuum hinein wird ein Mensch ganz sicher sich wieder neue Rituale suchen. Das kann aber auch was ganz Alltägliches sein, dass man sich bestimmte Formen gibt, die eben einem das Leben klarer und strukturierter machen.
Der Spaziergang mit dem Hund. Jeden Morgen einatmen. Die Blätter dieses einen Baumes wahrnehmen.
Gymnastik mit dem Partner schon morgens im Bett.
Den Tee immer aus dieser Tasse trinken. Marotte, Angewohnheit, Ritual. Sie sind nicht immer genau zu unterscheiden. Alle drei können wohltuend sein, können Ernst oder auch Selbstironie in den Alltag bringen. Ein religiöses Ritual ist aber auf einen größeren Zusammenhang ausgerichtet, auf die Verbindung zwischen alltäglichem Leben und Gott, welchen Namen man ihm auch gibt. Weltliche Feiern dagegen auf eine Gruppe und ihr gemeinsames Interesse, etwa in Politik, Kultur, Sport.
Es gibt natürlich auch ein Ritual, ein Stück Halt, weil ich weiß, da bin ich sicher, das ist ein Zeichen. Und das würde ich, glaube ich, als Unterschied zur Marotte definitiv sehen.
Rituale beziehen ihre Kraft aus der Wiederholung. Sie werden tiefer, genauer, dem Menschen oder der Gruppe, die sie ausführen, immer angemessener. Sie wachsen beide miteinander und ineinander, die Rituale und diejenigen, deren Wesen sie formen. Manchmal, und nicht ganz ernst gemeint, ist das vor allem laut. Etwa am Samstagnachmittag. Dann wird selbst Thomas Braunstein, Priester aus Waldkirch bei Freiburg, ein anderer Mensch. Er wird Fan.
Wenn ich beim SC Freiburg hin und wieder ein-, zweimal im Jahr im Stadion bin, dann wird das Partnerlied gesungen, dann hält man den Schal hoch. Da gibt es dann einen Sprecher, der Dinge anweist und wir machen das dann alle mit, wir hopsen dann. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das tut gut.
Das selige Verschmelzen in einer Gruppe, so gut es im Moment tut, lädt aber immer wieder zu Missbrauch ein. Geschichte und Gegenwart sind voller Beispiele, in denen Rituale, eben weil sie so kraftvoll sind, bewusst für die Ziele eines Machtapparates und gegen das Leben eingesetzt werden. Die Führung des NS-Staates hat einem ganzen Volk ein Begrüßungsritual abverlangt und angewöhnt. Und die meisten Menschen haben mitgemacht. Anfangs vielleicht sogar ironisch karikierend, dann aber bitter ernst.
Bei Ritualen muss man ganz genau hinschauen, einfach nicht blind mitmachen, sondern das immer reflektieren und bewusst sich entscheiden, wofür stehe ich zur Verfügung, wo möchte ich mich hineingeben.
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr.
Eine kleine Rast an einem Holztisch, auf dem Wanderweg eines Ortes, den viele kennen aus den 1980er Jahren, aus dem Fernsehen. Das Glottertal. Es war der Ort der Schwarzwaldklinik, ist aber weit mehr.
Am Rande des Schwarzwaldes, in der Umgebung, die Städte Straßburg, Freiburg natürlich, Basel. Und geprägt natürlich auch, das unterscheidet von etlichen Schwarzwaldgemeinden, der Weinbau in Glottertal, der einfach nochmal ein anderes Flair dadurch ergibt.
Veronika Scherzinger, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde St. Blasius.
Ein Ort, der sehr beliebt ist und recht schnell ist bei uns grün und blüht und schön und so. Auch das genießen wir.
Sie ist hier auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und die Verbindung zu den Bergen, den Wäldern, den grünen Hängen prägt ihr Leben, ihren Glauben. Als katholische Gemeindereferentin will sie den weitergeben. Sie führt auf Pilgerwege.
Dieses Draußensein, unterwegs sein, mit Menschen in Bewegung sein, so körperlich auch, bringt auch geistig was in Bewegung. Und das war für mich Anlass zu sagen, solche Dinge möchte ich Menschen anbieten. Pilgern kennt man so allein und Zielort, einfach ein Wallfahrtsort oder was auch immer. Wir gehen in der Gruppe.
Wir waren ja schon in Italien auf dem Franziskusweg. Da ist natürlich naheliegend, sich mit der Person zu beschäftigen und was drumherum ist und da die Themen aufzugreifen. Wir waren schon auf dem Marieweg. Da ist natürlich Maria im Vordergrund. Was ich immer wichtig finde, so, es sind Dinge, die gleichbleibend sind. Wir haben immer unser Mittagsgebet. Und mir frage ja nicht, ob jemand der Kirche angehört oder sonst wie was. Und wir machen einfach. Und jeder darf dabei sein. Pilgern, sage ich ja immer von Anfang an, es ist kein Spaziergang. Es ist ein Weg mit sich, zu sich, in der Gemeinschaft und geprägt eben mit Inhalt, mit Ritualen.
Angelika Nopper gehört zum Vorbereitungsteam.
Und vor allem auch geprägt von der Stille, in der wir gehen. Für viele am Anfang schwierig und nachher das Liebste daran.
Gepäck auf dem Rücken, dem Wetter ausgesetzt. Anstrengung des Gehens, stundenlang schweigend, in einfachen Unterkünften übernachten. Die Touren von einer Woche sind für alle Beteiligten wichtig geworden.
Glaube erfahren in der Schöpfung ist ja ein eigenes Kapitel. Und wenn ich in der Schöpfung unterwegs bin, ist das schon mal sehr berührend, wo ich spüre, da steckt was dahinter. Aber wenn ich in der Schöpfung unterwegs bin, auch schweigend, bewusst schweigend, sehe ich die Natur ganz anders. Es beginnt mit Pflanzen am Wegrand, es beginnt mit in die Ferne schauen, mit Wolken, mit all dem. Die Natur kommt dir in dem Fall viel, viel näher. Und auch das ist ein ganz großer Glaubenseffekt, die Schöpfung so intensiv in allen Facetten zu erleben.
Die Wege lehren Vertrauen, sich auf die Mitpilger, auf die Vorbereitung zu verlassen. Einzelne Passagen mögen schwer sein, andere dafür unerwartet leicht. Pilgern ist in den vergangenen Jahren beliebt, sogar eine Mode geworden. Ich bin dann mal weg. Nach diesem Motto von Harpe Kerkeling auf dem Jakobsweg klinken sich viele Menschen Tage, Wochen oder Monate aus ihrem Alltag aus. Pilgern hat viele Merkmale von Ritualen. Es verlangt die Aufmerksamkeit aller Sinne, des ganzen Körpers. Es hat in der Zeit einen festgelegten Anfang und ein klares Ende und die Kraft, neue Impulse zu geben. Selten grundstürzend, aber verlässlich und lebenspraktisch, findet Angelika Nopper.
Dass ich mich viel mehr traue, mich zu zeigen mit meinen guten wie auch anderen Seiten. Mich traue, mit der Gruppe was zu machen. Mich traue auch, den Mund aufzumachen, für mich einzustehen. Solche Sachen, die ich auch mit in meinen Alltag nehme.
In diese Richtung weisen solche Rituale, die vor allem der Selbstbestimmung dienen. Was heute die Meditation ist, war früher das Stundengebet oder der Rosenkranz. Übungen der Konzentration auf sich selbst. Und mehr noch, auf das Größere, das Göttliche. Für manche bedeutet das auf Jesus, auf Gott. Muslime beten oft 5-mal am Tag und machen damit klar, dass es für sie Wichtigeres gibt als Arbeit, sogar als Familienleben. Protestantinnen sind etwas verarmt, was Rituale betrifft. Katholiken haben immer noch ein reicheres Feld, zumal in einem Ort wie dem Glottertal, wo die Kirche noch im Dorf geblieben ist und vergleichsweise geachtet. Gemeindereferentin Veronika Scherzinger.
Wir haben im katholischen Bereich viele Rituale und ich persönlich schätze ganz vieles. Ich bekomme mit, vieles wird nicht mehr verstanden, leider. Ich denke, wenn Menschen mehr wissen, um was geht's denn überhaupt, dann wird ganz vieles auch relevant.
Das überraschendste Sakrament ist für mich die Krankensalbung.
Pfarrer Thomas Braunstein aus Waldkirch. Wenn er zu Kranken oder Sterbenden gerufen wird, legt er ihnen die Hände auf die Stirn und nimmt wahr,
dass da manchmal die Augen aufgehen und in dem Moment, wenn ich das dann auch tue, was passiert. Oder dann auch Menschen plötzlich dann wieder wach werden, wie vor kurzem ein Krebspatient, der eigentlich da lag und die Frau mir gesagt hat, er bekommt nichts mehr mit. Und dann macht er genau in dem Moment, als ich da die Hände auflege, macht er die Augen auf und danach betet das Vaterunser mit. Und die ganzen Kinder, die da waren, die waren alle zu Tränen gerührt. Dann haben wir das große Gott, wir loben dich gesungen, weil er das so gern gesungen hat. Und dann brach das richtig aus ihm raus und er war der Einzige mit mir zusammen, der noch singen konnte. Alle anderen haben geweint.
Der Mensch, der gesalbt wird, ist dann noch einmal in seiner ganzen Persönlichkeit präsent. Kann sich verabschieden und wird, so sieht es der gläubige Priester, hinübergehen können in eine Seinsweise nach dem Tod.
In diesem Krankensalbungssakrament, da passiert in dieser Handauflegung, in dieser Salbung, wie bei der Taufe ja auch, eine ganz klare Würdigung. Da wird ein Mensch gewürdigt, berührt. Ich berühre ihn ja in all seiner Schwäche, in all seiner Armseligkeit, in Anführungsstriche, und gebe diesem Menschen die Würde mit. Was es tatsächlich gab in meinem Leben, schon ein paar Mal und immer wieder geschieht und mich weiterführt, ist die sogenannte Seinsmächtigkeit. Das hat mir mal ein Mönch auch so zugesagt. Das heißt, ganz in der Gegenwart zu sein und es zu erleben, im Ritual, ganz in der Präsenz. Das heißt, nicht wahrzunehmen drumherum, was noch da ist. Es ist keine Trance, sondern ganz da in der Präsenz. Und das hat eine wahnsinnige Wirkung. Für mich immer wieder manchmal auch erschreckend. Also nicht negativ erschreckend, sondern so eher so, hui, was geht da ab? Bis dahin, dass ich manchmal auch erlebe oder schon erlebt habe, dass es im Gottesdienst, im Ritual eine ganz große Dichte gibt und eine Stille da ist, bei 100, 200 Leuten in der Kirche, wo man eine Stecknadel fallen lassen könnte und die wäre Lärm.
Ein Ritual verlangt ja schon, sich mit allem, was man hat, sich hineinzubegeben, weil das ist eine Essenz von Ritualen. Sie sprechen eigentlich den Menschen sehr ganzheitlich an. Also es ist oft verbunden mit Gerüchen und vor allem ist das auch fast immer mit Musik verbunden. Und Musik hat eine enorme Kraft.
Helge Burggrabe, Musiker und Ritualleiter. Er ist 52 Jahre alt, Flötist, Komponist von geistlicher Musik, Oratorien und Gesängen. Schon sehr früh zog ihn eine religiöse Atmosphäre an.
Ich bin in meiner Jugend buddhistisch aufgewachsen. Ich habe mit 11 Jahren angefangen, jeden Morgen, jeden Abend zu sitzen, bis ich 18 Jahre alt war.
Helge Burggrabe ist in seinem Haus in Fischerhude bei Bremen von kunstvollen asiatischen Schnitzereien umgeben. Sie stammen aus Myanmar. Dort ist er aufgewachsen, weil sein Vater als Ingenieur in dem Land arbeitete. Helge ließ sich von buddhistischen Traditionen inspirieren. Vor allem die tägliche Meditation nahm er für einen kleinen Jungen ungewöhnlich ernst.
Mit dieser Praxis von 11 bis 18 Jahren jeden Tag zu sitzen, war ich natürlich vollkommen alleine in diesem Alter. Aber zum Glück haben meine Eltern das sehr ernst genommen und haben mich da unterstützt, auch zu Retreats gefahren. Und da habe ich auch Thich Nhat Hanh kennengelernt und durfte dann eben auch einen Monat beim Dalai Lama im Kloster mit 17 Jahren dann wohnen. Und ich dachte auch, ich würde wirklich in meinem Leben Mönch werden. Und dann ist mein Weg eben ganz anders verlaufen als geplant. Und das ist diese Unverfügbarkeit. Das Leben ist immer viel größer, als wir so planen als Mensch. Und das ist das Schöne.
Helge Burggrabe versetzt sich auf der roten Couch in seinem Wohnzimmer in die Zeit, in der er diesen neuen Weg fand. Er war 22 Jahre alt, hatte professionellen Unterricht im Flötenspiel. Da entdeckte er die Kathedrale von Chartres in Frankreich, südwestlich von Paris. Sie bietet einen Ort für ein Ritual mit großer Tradition, ein begehbares Labyrinth. Ein Kreis von 13 Metern Durchmesser, eingelassen in den Boden der Kirche, zentrale Achse zwischen Tür und Altar. In Stein ist der Weg zum Zentrum mit Umwegen und Schleifen markiert.
Das Labyrinth ist ein uraltes Symbol für das Leben an sich. Also schon in vorchristlicher Zeit gab es an vielen Stellen der Erde Labyrinthe. Und das Christliche hat dann, wie so manche andere Symbole ja auch, aufgegriffen und dann nochmal mit christlichen Inhalten bewusst verbunden. Und diese großen Kathedrallabyrinthe, die so im Mittelalter entstanden, in die großen Kirchen gebaut wurden, die waren so die Möglichkeit für uns Menschen, eben das eigene Leben zu reflektieren und gespiegelt zu bekommen, dass unser Leben nicht wie eine Spirale verläuft, die gleichmäßig von außen nach innen geht, sondern dass unser Leben sehr viel komplexer ist, auch nicht der kürzeste Weg von A nach B ist, sondern sehr verschlungen. Also es spiegelt wirklich sehr weisheitsvoll das Leben wider.
Als 22-Jähriger hatte er noch gedacht, einmal durchs Labyrinth gehen heißt, das Leben zu verstehen, sofort. Er lächelt, wenn er an seine damalige Naivität denkt. Das Labyrinth lehrte ihn im Laufe der Jahre vielmehr, die Kehren, die Wendungen, die Nähe zu dem, was ein Ziel zu sein scheint, zu finden – und sich auch wieder davon zu entfernen.
Dein Weg mag noch so verschlungen sein, noch so krisenhaft auch sein und Höhen und Tiefen haben. Letzten Endes ist dein Weg geführt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich durchs Leben gehe und davon ausgehe, egal wohin ich jetzt geführt werde, ich bin aber gehalten und geführt. Oder ist das Ganze nur eine Riesenansammlung von Zufällen?
Helge Burggrabe führt mehrmals im Jahr Gruppen durch das Labyrinth. Er begleitet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem Weg mit den schlichten Klängen eines Monochords, einem Saiteninstrument, das auf einen Ton gestimmt ist.
Also du stehst vor diesem Labyrinth und dann kamen mir schon Ängste hoch. Ne? So ein langer, geschlungener Weg. Schaffe ich das? Wie wird mir?
Hilmar Dattelny aus Düsseldorf hat sich diesen Ängsten ausgesetzt.
Und dann habe ich den ersten Schritt gemacht und bin losgegangen. Und dann kamen so Kehren, dann merkte ich so, was ist so in meinem Leben gewesen? So Fetzen kamen dann auf. Und dann manchmal auch Wut. Warum muss ich jetzt schon wieder zurückgehen? Oder auch so Trauer kam auch.
Und die große Frage ist dann, was hält mich dann auf dem Weg? Habe ich Vertrauen in diesen Weg, trotz der vielen scheinbaren Umwege? Und eine Aussage, die einem so in Chartres einem mitgegeben wird, ist, dass es vielleicht gar keine Umwege gibt, sondern nur einfach sehr verschlungene Wege und dass man vor allem dann rückblickend realisiert, ja, ich wäre vielleicht gerne geradliniger und ohne so viele Wendepunkte und Krisenpunkte in meinem Leben gewandert, aber jetzt gehören sie zu meinem Lebensweg dazu und sie haben mich zu dem gemacht, der oder die ich jetzt bin.
Und irgendwann bist du dann im Ziel und hast es erreicht. Und da so dieses Gefühl, ich bin hier angekommen, jetzt in diesem Augenblick, und das ist gut so.
Das Labyrinth in Chartres zu begehen, begleitet von einem erfahrenen Leiter und dessen Musik, ist ein aufwendiges Ritual, ähnlich wie ein langer Pilgerweg. Es braucht Zeit, eine Anreise. Es hält dafür aber auch großen Lebensfragen stand und kann Impulse für Antworten geben. Auch Burggrabe selbst traut sich immer wieder, hier die größten Fragen zu stellen.
Warum lebe ich? Ein Stück weit mehr Antworten zu finden. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was könnte der Sinn sein? Und für mich als Musiker ist da sehr tragfähig, das Bild Instrument zu sein. Wofür bin ich Instrument? Wofür werde ich gebraucht? Welchen Ton soll ich beisteuern in dieser großen Sinfonie des Lebens?
Für sich hat er als derzeit gültige Antwort gefunden, dass er mit seinen Liedern einen Beitrag zu friedlicherem Zusammenleben leisten kann. Er gestaltet Mitsingkonzerte, die oft bei freiem Eintritt allen Menschen offen stehen. Den eigenen kreativen Kräften freie Bahn schaffen.
Den Platz in einer Gemeinschaft finden.
Heilsame Rituale von manipulierenden unterscheiden.
Freude fühlen, zuverlässig, immer wieder, wenn ein Ritual beginnt.
Täglich Tagebuch schreiben, vor dem Einsteigen ins Auto ein Stoßgebet sprechen oder mit einem Wort des Dankes einschlafen. Angewohnheiten, mögen sie auch Marotten sein, und Rituale formen die Persönlichkeit, geben dem Tageslauf Rhythmus und Struktur in eigener Verantwortung, etwa wenn Raffi und Katrin Rothenberg in den Schabbat hineinsingen, wenn die Glottertäler Pilger losziehen oder Hilmar Dattené sich dem Labyrinth von Chartres widmet.
Bei unseren Touren gibt es viel Lachen, Gott sei Dank, aber es gibt auch ganz oft Tränen, weil Dinge einfach hochkommen, die einem plötzlich auf dem Teller liegen, und man kann nicht anders, wie sich irgendwie damit auseinandersetzen.
Du bist ganz auf dich angewiesen und bist ganz bei dir. Da habe ich mich drauf eingelassen und merkte, das ist ein ganz schönes Gefühl. So, da kommt auch eine Kraft und Stärke so von außen zu dir wie übers Herz. Man nennt es von mir als Gottes Geist, aber wie auch immer du das nennst, ist ja egal. Das macht sogar ein Glücksgefühl dann.
Quellen der Kraft, Rituale haben, von Irene Denzer-Vanotti. Es sprachen Mareike Schmitz und Aaron Kehlitter. Tontechnik Frank Biller, Redaktion Susanne Babila. Eine Produktion des Südwestrundfunks für die ARD Audiothek.